Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Ausgabe 136.
Und jetzt lässt er gerade mal kurz eine Pause, damit ich das Gleiche tun kann. Ich begrüße auch alle.
Überrascht mich. Normalerweise lehnst du das ab und sagst, du schließt dich einfach an. Aber der Herr Back ist immer für Überraschungen gut. Guten Tag, Herr Back.
Moin.
Wir haben heute, ja leider muss ich sagen, eine Sendung, die zwar nicht monothematisch ist, aber doch in die gleiche Richtung geht. Es geht um Internet, es geht um Überwachung, es geht um neue Technologien, die eingesetzt werden können. Es geht um Dinge, welche die Bundesrepublik bisher verschlafen hat, aber die wichtig und dennoch kritisch zu betrachten sind. Ich denke, wir fangen einfach mal an, Wolfgang.
Ja, was nehmen wir denn? Wir haben so vieles. Nehmen wir das BKA-Gesetz im Wandel?
Fangen wir mit dem BKA-Gesetz an, ja. Das BKA-Gesetz, das soll ja eigentlich der Terrorbekämpfung dienen. Mhm. Dient es dem auch?
Es bringt den Terror.
Also, gegen den Bürger, ja.
Also ich, als ich das jetzt gehört habe, dass es sehr wahrscheinlich ja doch zu Fall gebracht werden wird, in der jetzigen Form, so wie es jetzt vom Bundestag abgeschlossen wurde, dachte ich, ist doch toll. Es ist doch noch eine Demokratie unterwegs, dass man so etwas doch noch stoppen kann.
Ja, Moment mal. Dieser sehr geehrte Herr Dr.
Der Wolfgang.
Dieser
andere Wolfgang.
Ja, ich muss den Anfang weglassen. Dieser Dr. Schäuble, der scheint ja nun den Sinn der Demokratie nicht verstanden zu haben. Wenn er also mit seinem Gesetz da nicht durchkommt und im Vorfeld erkennt, dass es Enthaltungen gibt, die als Nein-Stimmen gewertet werden in der Länderkammer, dann will er das Grundgesetz ändern.
Also, das wollte er doch schon mal.
Entschuldigung, alles, was ich jetzt weiter sagen würde, würde mich wahrscheinlich dazu bringen, dass ich bestraft werde. Ich halte den Mund. Also ich bin sowas von, kann man gar nicht sagen, nicht enttäuscht, nicht sonst was, sondern der Mann sollte doch einfach mal ein Einsehen haben mit den Bürgern und zurücktreten.
Das wird er nicht tun, denn der glaubt daran.
Leider.
Also ich habe das gehört, ich habe seine Rede gehört bei Phoenix.
Ja.
Der glaubt da wirklich daran und wie wichtig das Ganze ist. Und das war sehr, sehr überzeugend, was er da versucht hatte. Und als er dann fertig war, habe ich gedacht, mein Gott, nochmal, das müsste man eigentlich stoppen.
Der gehört nicht in diese Demokratie. Ja, ja. Das ist meine persönliche Meinung und davon bin ich überzeugt.
Und dann dauerte es nicht lange und dann habe ich dann gehört, das wird gestoppt. Erstmal so, aber letztendlich hintenrum kommt es wahrscheinlich doch irgendwie, weil ich habe dann viele Kommentare gelesen, wir brauchen dieses BKA-Gesetz, das müssen wir haben, wir müssen das haben. Im internationalen Terror.
Mhm. Es gibt eine ganze Menge Probleme, die sicherlich, eine neue Reaktion des Staates erwarten müssen. Ich will damit eigentlich sagen, die Technik ändert sich. Die Technologien werden anders, besser, einfacher, zugänglicher. Das Wissen der Menschen, wie man diese Technologien einsetzt, das wird auch immer größer und selbstverständlicher. Und da muss der Staat sich natürlich anpassen. Aber ob es nun wichtig ist, dass man in privaten Wohnräumen Videoüberwachung macht, selbst dann, wenn der Wohnrauminhaber nicht verdächtig wird, aber eventuell mal einen Verdächtigen zu Besuch hat, das ist sowas von übertrieben, das kann ich überhaupt nicht begreifen. Das ist von der Sache her genauso, als würde ich mir einen LKW in einen 20-Tonner mit Hänger holen, nur weil ich ab und zu eine Banane kaufen fahre. So ungefähr ist das Ausmaß, wie ich das sehe.
Ja. Ja.
Was machen wir denn?
Ja, ich glaube, das BKA-Gesetz können wir damit mit unseren Einschränkungen abhandeln. Wir warten darauf, was da nun der Bundesrat dazu sagen wird und wie es da weitergeht. Ich befürchte ja, es kommt doch in irgendeiner Form zu dem BKA-Gesetz.
Muss ja auch irgendetwas angepasst werden. Das ist doch richtig.
Das ist klar, ja.
Aber mit Augenmaß und Verstand und nicht gegen den Bürger. Denn man kann nicht sagen, wir wollen Sicherheit haben und deswegen machen wir die Demokratie kaputt. Und das ist im Moment gerade der Fall.
Mhm. Nun gab es in Amsterdam letztens einen sogenannten E-Pass-Hack. Und das ist schon ein paar Tage her. Wir waren aber relativ schnell hinterher. Das war der Jeroen van Beek, der das gemacht hat. Das ist ein Sicherheitsberater von der Universität auch. Der ist hingegangen und hat gesagt, diese E-Pass mit dem RFID-Chip da drauf, sind die denn so sicher? Und hat dann einen eigenen sich gebastelt.
Ja,
einen eigenen sich gebastelt von Elvis Presley, so hieß der dann.
Ja, der hat den Namen etwas verändert in der Schreibweise, hat aber dann ein Bild da drauf gebracht.
Von Elvis?
Ja, und ganz erstaunlich, er ist an diesen automatischen Eincheckautomaten gegangen auf dem Flughafen.
Ja, und der hat ihn erkannt.
Ja, hat gesagt, du bist ein Guter und hat ihn durchgelassen.
Ja, und das heißt, er hätte jetzt ein Ticket buchen können und er wäre schon persönlich gecheckt gewesen als Guter und er hätte nach Amerika fliegen dürfen als Elvis Presley.
Die hätten sich gefreut.
Und mit dem Bild, das ja jeder kennt. Und da zeigt sich doch, dass da irgendwo gar nichts sicher ist. Denn das muss man da abfragen können. Erstens mal, Elvis Presley müsste eigentlich in der Datenbank drin sein, dass man da mal guckt, ob das Geburtsdatum da überhaupt stimmt, denn der ist doch schon gestorben.
Naja, es kann doch möglich sein, dass irgendwelche Elvis-verrückten Mütter ihre Kinder auch so genannt haben. Mhm. Und es gibt bestimmt mehr Leute auf der Welt, die Presley heißen, als gerade dieser eine Elvis. Nur, was mich erschreckt, dass man einfach diese Dinge, diese Pässe nachmachen kann. Wo sind denn da die Sicherheiten? Was macht das für einen Sinn, umzusteigen auf eine solche Technologie, wenn sie schon im Vorfeld so demonstriert werden und so vorgeführt werden kann? Ich mache mir mal meinen Pass selbst. Und wenn das jetzt einfach ein normaler User machen kann, dann wird es eine kriminelle Organisation auch können. Also welchen Quatsch sollen wir hier bezahlen, der dann hinterher doch nicht sicher ist?
Ja, weil die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die möglich sind bei diesem E-Pass, die sind gar nicht implementiert in diesen Automaten. Denn sonst hätte man das ja herausgefunden. Denn der wurde ja, glaube ich, auch geboren da, wo Elvis wohnte, ne? Irgendwo. Also das passte alles nur auf diesen einen Elvis drauf. Und ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Jeroen van Beek. Und er war dann kurze Zeit noch in Japan und jetzt ist er wieder zurück in Holland. Und ich wollte mit ihm kein Interview in Englisch machen. Da sagt er, schick mir doch die Fragen und ich beantworte dir die. Das können wir erstmal machen. Jetzt machen wir zwei das Interview. Wer bist du? Bist du der Jeroen van Beek?
Nein, ich bin du.
Na gut, okay, dann fangen
wir an. Also ich stelle die Fragen, die du ihm gestellt hast. Erste Frage, warum hast du das eigentlich gemacht?
Er sagt dann, weil ich denke, dass es natürlich sehr wichtig ist, dass kritische Systeme wie eine Grenzkontrolle so sicher wie möglich aufgebaut werden. Ja, das haben wir eben ja auch selbst festgestellt. Ne?
Worin bestehen die größten Fehler?
Derzeit reden wir über zwei verschiedene Dinge. Das System besteht aus Elektronik, quasi aus Chips und aus systemüberwachender Software. Zu den Chips. Einige wichtigen Sicherheitsfunktionen müssen nicht zwingend eingehalten werden. Der sichere Standard ICAO wird für die Länder nicht unbedingt vorgeschrieben. Zu der systemüberwachenden Software. Die Länder selbst sind verantwortlich für den Einsatz der Systeme. Soweit wie ich weiß, hat keines dieser Länder veröffentlicht, wie es die Sicherheitsfunktionen ausgelegt hat. Wenn man keinen Überblick über die Designarchitektur hat, dann kann man nicht über die Funktion urteilen.
Ist klar. Worin liegen denn die Gründe für solch massive Sicherheitslöcher? Sind das eventuell schlecht ausgebildete sogenannte Fachleute?
Meiner Meinung nach liegt es vor allem daran, dass die Prozesse nicht mit der nötigen Transparenz für alle durchschaubar sind und vielleicht auch an den mangelhaft ausgeführten Entwicklungsprozessen.
Kannst du uns etwas über die deutsche Sicherheitslage erzählen? Ist die genauso schlecht?
Ich habe da keine große Ahnung von der deutschen Sicherheit. Aber letzte Woche habe ich einen brandneuen deutschen E-Passport gescannt. Dieser Pass speicherte auch Fingerabdrücke. Der Angriff auf diesen Pass habe ich auch in der Black Hat-Dokumentation unternommen. Dabei stellte das Golden Reader Tool, das ist eine Software, von dem deutschen BSI einen Reisepass mit einem alten RFID-Chip ohne Fingerabdrücke fest. Und zwar ohne Cloning-Schutz. So, was hat er da festgestellt? Der war mit Fingerabdrücken, aber die BSI-Software hat einen Chip ohne Fingerabdrücke festgestellt. Also hier stimmt auch irgendwie was nicht.
Ja gut, Hauptsache wir haben die Fingerabdrücke abgegeben, man muss sie ja gar nicht verwenden. Hauptsache man zwingt den Bürger dazu, seine Dinger da drauf zu drücken. Letzte Frage, was müssen wir tun, um diese Sicherheitslöcher zu stopfen?
Man muss vor allem den Standard ändern. Alle verfügbaren Sicherheitsmerkmale müssen auch eingesetzt werden. Wichtig ist vor allem, dass hier Open-Source-Software zum Einsatz kommt. Dieses wird die Entwickler zwingen, sauberen Code zu schreiben, sodass die Sicherheitsfachleute die komplette Anlage auf Löcher hin untersuchen können. Vor allem muss die Möglichkeit eines Missbrauchs so klein wie möglich gehalten werden. So, ich glaube, das war ganz wichtig. Ich meine, er wollte gar nicht nach USA fliegen, er wollte auch nicht einreisen, aber er wollte einfach nur zeigen, Menschenskinder, das ist ja völlig unsicher, was da gemacht wird.
Ja.
und wird für sicher gehalten.
Was er da sagt mit Open Source, das stößt oft auf Kritik, weil die Leute dann sagen, was macht das für einen Sinn oder was ist Open Source eigentlich? Ja. Das ist quelloffen. Wenn man ein Programm schreibt für diejenigen, die nicht selbst programmieren, dann ist das im Grunde genommen ein Text in einer Klartextsprache, die aber bestimmte Befehlswörter für den Computer beinhaltet, die dann später umgesetzt werden in die eigentliche Computersprache. Und wenn man diesen Text offenlegt, das ist dann Open Source, wo jeder hineinsehen kann. Dann kann man natürlich denken, wenn ich das jetzt alles offenlege, dann frage ich mich doch wirklich, was bitteschön ist denn daran sicher? Aber natürlich kann man es sicher machen. Das ist ja schwierig zu erklären, so etwas. Aber es ist ganz wichtig. So, wenn jetzt die ganze Welt in diesen Code hineinsehen kann, dann findet man viel schneller Fehler und Lücken und kann diese Lücken stopfen. Und vor allen Dingen, ich kann plötzlich sehen, dass da drin nicht irgendwelche Gemeinheiten sind, irgendwelche Hintertüren.
Mhm. Nationale Schweinereien oder sowas, ne? So irgendwie so.
So wollte ich es gar nicht sagen, so drastisch, ja. Aber du hast vollkommen recht. Ich schließe mich deiner Meinung einfach mal an. Jetzt kommen natürlich immer wieder diese Argumente. Ja, wer kann denn das da hineinsehen? Wer kann denn so etwas lesen? Wir haben in unserer letzten Sendung bei NRW-TV einen jungen Mann gehabt. Und dieser junge Mann, der hat eine eigene Linux-Distribution zusammengebaut und programmiert da drum herum. Ich will damit nur sagen, dass so langsam kommt ein Betriebssystem auch in den Bereich eines breiten Wissens. Es gibt viele Tausende, wenn nicht gar Millionen Menschen auf dieser Welt, die in der Lage sind, einen solchen Code zu verstehen und zu erkennen, ob er gut ist, ob er schlecht ist und mitzuhelfen, das für uns alle sicherer zu machen. Dass wir sichere Pässe brauchen, das ist unbestritten. Nur auf diese Art und Weise ist es, glaube ich, total der falsche Weg.
Wir haben einen Gast im Studio.
Hallo.
Es geht jetzt um DE.
Heinz Schmitz, stellen wir ihn da erstmal vor. Schönen guten Morgen, Herr Schmitz.
Ja, guten Morgen.
Morgen. D-Mail, 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 D-E-Mail,
wie heißt das? D-E-Mail soll das heißen.
Ja, das ist mal die Frage. Also es handelt sich ja um etwas Deutsches.
Dann müsste es nochmal heißen DE-Post, DE-elektrische Post.
Ja, aber es wird ja ganz klar gesagt, auch von der Bundesregierung, das ist eine DE-Mail oder D-Mail oder ist es eine D-Mail oder wie? Haben wir jetzt im Gesetz, haben wir jetzt englische Begriffe drin?
Ja gut, Englisch ist ja mittlerweile auch Umgangssprache, also lassen wir es einfach bei DE-Mail.
Und die Kanzlerin hat doch letztens angemahnt, dass wir davon wegkommen sollen.
Ja. Ruckle sagen müssen, ne? Oder?
Nein, wir sollen gefälligst deutsche Begriffe verwenden, ja, da wo sie da sind.
Ja, dann hast du kein Display mehr, sondern eine Sichtscheibe und keinen Laptop mehr, sondern einen Klapprechner.
Ja, das ist doch schön. Mhm. Ein Klapprechner, für mich ist das ein gängiger Begriff, weil ich klappe ihn ja auf und ich klappe ihn zu, wenn er klappt oder nicht mehr klappt. Also
jetzt wollen wir mal wissen, was DE-Mail ist.
Das ist im Prinzip eine sichere Absenderadresse oder eine sichere E-Mail-Adresse. Bis jetzt ist es ja so, man kann sich eine E-Mail-Adresse irgendwo aussuchen, bei web.de, bei Gmail, bei T-Online, sonst irgendwo. Keiner weiß aber, ob das, was dahinter steht, wirklich stimmt. Mhm. Ich kann dir also unter irgendeinem Absender eine E-Mail schreiben, du kannst das glauben oder nicht. Die E-Mail soll eine Absenderadresse sein, die offiziell zertifiziert ist. Also wo man sicher sein kann, dass der, der als Absender draufsteht, auch wirklich der Absender ist. Das ist wichtig, wenn man Mails vertrauen will, zum Beispiel im Geschäftsverkehr.
Gibt es da heute schon, dass ich da mit einer E-Mail schreibe?
Also es gibt in bestimmten
verschlüsselt
Branchen.
Oder eben...
Moment, ja, das sind, meiner, wir reden von ganz verschiedenen Sachen.
Verschlüsselung ist was ganz anderes.
Ja, ja, klar.
Also
wir haben
einmal die E-Mail...
Aber mit Zertifikat, das kann ich ja heute schon.
Das zertifiziert ist noch was anderes. Zertifiziert den Inhalt. Also die E-Mail ist nur die Absenderangabe, die beglaubigte Absenderabgabe. Die Zertifizierung... Nein, Entschuldigung, die Signatur eines Inhaltes, die ich ja brauche nach dem Signaturgesetz, wenn ich zum Beispiel etwas steuerlich absetzen will, das ist seit 2002 gesetzlich geregelt. Das ist eine Quersumme über den Inhalt im Prinzip. Da wird dann eine digitale
Unterschrift.
Digitale Unterschrift, ja, der Inhalt wird irgendwie Signatur, berechnet und da gibt es dann einen Code, der dahinter steht. Und sobald das Dokument verändert ist, stimmen die beiden nicht mehr überein, damit man weiß, ob das wirklich nur das Originaldokument ist.
Also in Wirklichkeit, wenn du eine Rechnung bekommst, die dir per Mail zugestellt wird, ist diese Rechnung an sich erstmal nicht gültig. Wenn du die Rechnung bezahlst, ist es dein Problem. Wenn du es nicht bezahlst, ist es das Problem dessen, der dir die geschickt hat. Aber das Finanzamt erkennt eine solche Rechnung nicht an. Mhm. Wenn du sie allerdings ausdruckst und faltest und sagst, ich habe sie vom Briefträger bekommen, dann ist sie wieder gültig.
Weil oder faxt.
Keiner mehr nachweisen
oder
kann.
Faxt.
Ja, das Fax ist, das ist eine Rechnung muss normalerweise unterschrieben sein. Mhm. Das ist, heute werden die auch so verschickt, ohne unterschrieben sein, aber normalerweise nach der Rechtslage müssten die Hand unterschrieben sein. Beim Fax ist es so eine Sache. Mit dem Ausdruck, das ist durchaus normal, dass man, wenn man eine Rechnung Elektronik kriegt, sie ausdruckt und diesen Ausdruck dann steuerlich geltend macht, weil man dann das Papier gilt dann als Original und da kann man Fälschungen einfacher erkennen, als wenn man irgendwo nur in einem Datensatz was ändert. Deswegen muss ja auch die Signatur dazu, damit man erkennt, ob der Datensatz noch im Originalzustand ist oder verändert worden ist. Das Dritte, was wir hatten, war Verschlüsselung. Das ist also einfach, wenn der Inhalt kodiert werden soll, damit da keiner mitlesen kann.
Genau.
Das sind also drei verschiedene Sachen und wir reden hier im Moment über die Absenderangabe, von der die glaubwürdig sein soll.
Es ist aber nicht nur die Absenderabgabe. Also erstens mal muss man sagen, um so etwas erreichen zu können, da muss der Provider mitspielen. Und im Moment sind dabei T-Online, GMX und Web.de, die wollen also dabei mitmachen. Die garantieren also bei dem E-Mail-Austausch untereinander und zu ihren Kunden, dass diese E-Mail den richtigen Absender hat. Und dass sie auch angekommen ist. Denn man soll ja auch eine Art E-Mail einschreiben, versenden können. Da bekommt man dann hinterher eine Bestätigung, dass es bei dem Empfänger wirklich angekommen ist. Ob es liest, ist eine andere Frage. Aber
kann ich aber doch auch schon machen. Ich kann doch anklicken, ob der Empfänger, bevor er es eröffnet, mir zurückschreibt, ich habe sie empfangen.
Ja gut, und wenn er es nicht anklickt, wenn er keine Bestätigung anklickt, dann weißt du nichts.
Dann weiß ich, dass er sie nicht, scheinbar nicht gut, empfangen.
Aber ein Einschreiben wird dir ja auch zugestellt, ohne dass du da was machst. Es sei denn, du musst es persönlich unterschreiben und sowas, das ist was anderes. Aber selbst dann gilt es als zugestellt, wenn du es ablehnst. Mhm. Also du kannst keine Rechtsfristen verlängern, indem du sagst, ne, einschreiben nehme ich nicht an. Briefträger nimmst du wieder mit. Geht nicht, die Frist läuft dennoch.
Ja, ein Brief, von einem ganz normalen Brief, einer Postkarte, weiß man ja auch nicht, ob sie zugestellt wurde. Die kann ja auch unterwegs verloren gehen. Also ist eine E-Mail damit eher vergleichbar. Beziehungsweise gar mit einer Postkarte, weil man den Inhalt hier lesen kann. Wenn man es verschlüsselt, ist es dann eher ein Brief. Auch die Gesetzgebung um den Brief rum ist ja noch relativ gut. Es gibt ja noch das Briefgeheimnis, man darf also den Brief nicht aufmachen. Bei den E-Mails gibt es das theoretisch, allerdings elektronisch ist viel einfacher aufzumachen oder abzufangen als der wirklich physikalische Brief.
Aber Google liest doch automatisch alle Sachen mit. Verstoßen die damit nicht gegen das Briefgeheimnis?
Das steht doch in deren Statuten.
Damit
haben sie das Briefgeheimnis ausgehebelt.
Damit machst du es freiwillig. Die Postkarte darf ja theoretisch auch keiner lesen, kann es aber auch jeder.
Also naja,
das ist gut. Sicherlich ein Rechtsraum.
Ist aber ein anderes Thema eigentlich.
Außerdem ist Google eine amerikanische Firma, da sieht die Rechtslage noch etwas anders aus.
Gut. Eine Sache fällt mir dabei auf. Ich meine, es scheint mir unabdingbar zu sein, dass Firmen miteinander rechtsgültig kommunizieren können, dass sie wissen können, dass das, was ich verschickt habe, auch tatsächlich beim Empfänger angekommen ist, dass er eine Bestätigung da ist. Das geht gar nicht anders. Und dass man heute alles per Briefpost macht, die Zeit ist wirklich auch vorbei. Nur, was geschieht denn so im privaten Bereich? Eine Firma hat ja da Operator, die hat da irgendwelche Systemadministratoren und was weiß ich nicht alles. Jetzt habe ich aber als alter Opa meinen privaten Rechner da und nun schickt mir das Finanzamt etwas, aber mein Rechner ist kaputt oder ich habe mir das Ding zerschossen oder ich muss warten, bis jemand das Betriebssystem neu draufbringt oder ich habe ihn zu meinem Händler an der Ecke getragen und der schickt ihn erstmal weg und 6 Wochen habe ich nichts. Dann bekommt aber, weil der mein Provider das ja zugestellt hat, bekommt der Absender die Mitteilung, der hat das schon längst und stimmt überhaupt nicht. Also das sind irgendwelche Löcher, sind die nun schon da. Das ist ein Unterschied. Meinen Briefkasten schicke ich nicht zur Reparatur, aber meinen Rechner schon.
Beim Brief ist ja auch, wenn du 6 Wochen in Urlaub bist und kriegst ein Einschreiben vom Briefträger zugestellt und der stellt die Urkunde aus und du siehst es nicht, dann können auch Fristen verstreichen. Das genau das Gleiche kann bei der E-Mail passieren. Die Frage, es ist eine andere Frage, die sich für
der
mich aufwirft.
Der darf mir die nicht aushändigen, wenn ich nicht da bin.
Der kann die im Briefkasten zustellen, Zustellurkunde ausstellen.
Ja.
Eine andere Sache stellt sich mir da. Wenn einer jetzt nun wirklich keinen Rechner hat oder darauf verzichten will und der Amtsverkehr wird immer mehr auf elektronische Post umgestellt, ist denn die Regierung oder die Verwaltung verpflichtet, dem potenziellen Empfänger einen Rechner und eine E-Mail-Adresse zu stellen? Wer zahlt die Gebühren dafür, wenn einer das an sich gar nicht braucht, außer weil das Finanzamt das schicken will? Wird die E-Mail oder die E-Mail gibt es auch keine klaren Aussagen darüber, ob das nun kostenfrei sein soll oder nicht. Die Provider sagen zwar im Moment, um dafür Reklame zu machen, für den Privatanwender soll das kostenfrei sein. Die Frage ist, wie lange?
Ja, kostenfrei ist ja soweit auch in Ordnung. Die andere Sache ist natürlich, es sind nun kommerzielle Anbieter, die das machen wollen und die müssen Geld verdienen. Die können diesen Dienst nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Da wird es also Geld kosten, ein Unternehmen sowieso. Die andere Geschichte könnte man ja mit Werbung finanzieren. Wir sprachen darüber, wenn das Finanzamt dir schickt, also irgendeine Mitteilung, bis spätestens nächste Woche so und so musst du das und das bezahlt haben. Und da hängt dann die Werbung dran, wir begrüßen Sie auf den Bahamas.
Da wird die Google-Technologie wird da wieder gut greifen, die entsprechende Werbung dazu schaltet.
Ja, kann man dann überlegen, wenn das billiger ist, auf die Bahamas zu fliegen, als die Steuerrückstände zu bezahlen.
Aber das ist auch, ich meine, ein Problem wird ja nun auch die Signatur sein. Die muss ich mir ja dann auch besorgen, auch als Privatmann besorgen. Ich brauche eine digitale Unterschrift.
Nein,
die kostet Geld.
Die brauchst du nicht unbedingt als Privatmann. Aha. Nur für ganz bestimmte Sachen. Wenn du also ein Testat von einem Steuerberater oder irgend so etwas haben willst, dann ja, das hast du als Privatmann in der Regel so nicht.
Ein bisschen muss ich widersprechen. Wenn du privat Elster machst, muss normalerweise das Elster-Formular, wenn es anerkannt werden soll, digital signiert sein.
Ja.
Oder, wie man es heute macht, man macht denn die elektronische Steuererklärung, nimmt das leere Formular, unterschreibt es und schickt es hinterher. Mhm. Das ist also ein Anachronismus, der da zurzeit gemacht wird. Mhm. Es gibt Bestrebungen, dass wenn der elektronische Ausweis kommt, dass da eventuell eine Signatur mit drin sein soll.
Das ist aber wieder freiwillig, dass man die mitbestellt, weil es auch wieder Geld kostet.
Ja, die andere Möglichkeit wäre natürlich, wer auch daran interessiert ist, sind die Banken. Wenn die endlich mal
alle sind daran interessiert,
dann könnten die das ja mit auf die EC-Karte oder auf die Bankkarte spielen.
Noch eine Sache müssen wir, glaube ich, dazu sagen. Diese DE-Mail, da kann nicht einfach jeder mal so daran teilnehmen. Ich muss vorher eventuell zu meinem Postamt oder Postschalter gehen, muss meinen Ausweis vorlegen, muss sagen, guck mal, ich bin der und der und unterschreibe den Antrag, damit ja irgendwann der Provider weiß, das ist der wirklich mit dieser E-Mail-Adresse, mit diesem Absender.
Mhm. Wann ist es soweit? Wir müssen
2010 wird es soweit sein.
Wir müssen schon wieder auf die Uhr schauen. Vielen Dank,
Herr
Schmidt. Es geht immer weiter in unserer Gesellschaft.
Es ist
immer
richtig, digitaler. Es ist richtig so. Ja, es ist richtig und wichtig, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht anschließend draufzahlen müssen.
Ich weiß noch, dass mit der digitalen Unterschrift, ich da schon seit 2002, glaube ich, mit unterwegs bin. Und da hat sich nicht viel getan, weil das auch sehr schlecht angegangen wurde. Das muss man schon sagen. Vielen Dank.
Bitte.
Ja, bei uns ist es ja ein bisschen zu früh bekannt geworden, dass wir wieder einen Preis gemacht haben. Das heißt, zu früh war es eigentlich gar nicht, denn es ist ein ganz besonderer Preis, der uns in der nächsten Woche wohl virtuell übergeben wird, weil der wirkliche europäische Preis, da sind wir schon ganz nah dabei.
In der diesen Woche, ja? Nicht in der nächsten?
In dieser Woche,
ja.
Ach so, ja, das ist noch so früh am Anfang, am Montag. Also, wo war ich überhaupt? Ach so, ich wollte sagen, dass der da sind wir beim europäischen Podcast-Wort. Und da musste man für uns einen Sonderpreis stiften, weil wir nicht in die normale Betrachtung hineinpassten. Am Telefon ist Uli Harras, er zeichnet verantwortlich auch für die Abwicklung des European Podcast Awards. Warum musste man uns da rausnehmen aus der normalen Bewertung?
Ja, erstmal hallo und herzlichen Glückwunsch. Es war sehr schnell ersichtlich, dass der Computer Club eigentlich in keine Kategorie passt. Wir haben ja nicht Kategorien prämiert und wir werden sie nicht prämieren nach inhaltlichen Schwerpunkten, sondern wir haben uns gesagt, eigentlich ist der Absender für uns das Kriterium. Wenn also ein 17-jähriger Schüler wöchentlich einen tollen Podcast macht mit tollen Interviews, dann ist das schon eine richtig stramme Leistung im Vergleich zum Computer Club 2. Das sind ja nun zwei gestandene Profis mit langjähriger, hochprofessioneller Erfahrung und auch Unterstützung. Also das lässt sich eigentlich nicht vergleichen. Mhm. Aber so haben wir die Absender kategorisiert in vier Kategorien. Und wie gesagt, der Computer Club 2 fällt also wirklich aus allen Rastern, und zwar positiv. Das betrifft nicht nur das Online-Voting, was wir hatten. Das ist im Gegensatz zu anderen Wettbewerben, die wir kennen, bei uns nicht so wichtig gewesen, nicht so ausschlaggebend gewesen. Aber wir haben schon gesagt, ja, wenn jemand eine Community hat und sie auch bewegt zur Abstimmung oder andere, ist das schon positiv und soll das auch positiv berücksichtigt werden. Und allein dort hat der Computer Club 2 10-mal höhere Abstimmungsquoten erreicht als der Regel Nominierte bei uns im European Podcast Award. So, und dann sind wir sehr schnell in die Situation gekommen zu betrachten, ja, was ist das eigentlich? Der Computer Club 2 ist auch nicht der einzige, der so outstanding sich da präsentiert. Und es gibt in England auch noch einen Kandidaten. Und somit darf ich das, ich bin ein wenig aufgeregt, ich hoffe, das klappt jetzt, jetzt darf ich das auch mal offiziell machen, wenigstens akustisch. Achtung, so. Lieber Wolfgang Back, lieber Wolfgang Rudolf, ich beglückwünsche euch zu dem European Podcast Excellence Awards 2008-2009. Ihr seid wirklich outstanding, und zwar in ganz Europa. So haben wir es festgestellt. Immerhin 11 Länder haben sich an unserem kleinen Award beteiligt. Und eure Ergebnisse sind aus vielerlei Gründen nicht vergleichbar. Sie sind aber so positiv, dass wir euch gerne dann auch als positives Beispiel, als Excellence-Podcast darstellen wollen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht die Laudatio halten, weil die kommt im Februar live auf der Bühne. Wir sind guter Dinge, dass wir das trotz Finanzkrise noch schaffen.
Und dann erstmal ganz herzlichen Dank für den Glückwunsch und für die
Entschuldigung, Moment, jetzt. Jetzt meine Zuspieler, ich habe euch gar nicht mehr. Moment. So, jetzt. Entschuldigung.
Also erstmal ganz herzlichen Dank für den Glückwunsch.
Mir kommen ja die Tränen gelaufen hier.
Ist das dann auch akustisch gut angekommen?
Ja, bombastisch war das.
Jetzt hört es sich an wie der Einzug der Gladiatoren in Rom.
Das seid ihr auch. Ihr seid für eure Klasse auch, seid das Gladiatoren. Innerhalb von 2 Jahren diesen Erfolg, Downloadzahlen von Beginn an um die 50.000.
Nee, 115.000. 115.
Vom ersten Mal an,
ja. Das lag aber an Heise und Co., ne, dass das durch Deutschland ging.
Ja, an wen es dann liegt, das ist ja eine Frage. Ne?
Ja.
Ihr habt es geschafft und auch ich zähle zu denjenigen, ich bin ja nicht in der Jury gewesen, deswegen darf ich mich hier als Fan outen. Ich zähle zu denjenigen, die gesagt haben, wow, klasse, endlich habe ich sie wieder. War ja nach 22 Jahren und über 400 Sendungen grundlos abgesetzt, mehr oder weniger grundlos. Keiner benannte einen Grund. Ich bin ja auch öffentlich-rechtlicher Mitarbeiter. Ich weiß ja, wie öffentliche rechtliche Häuser funktionieren. Irgendwann ist alles vorbei. Warum, weiß man nicht. Und gute Marken schickt man ins Nirvana. Und ihr habt bewiesen, dass ihr so gut seid, dass ihr eben auch hier 2.0 als Audio und ja auch jetzt schon mit über 25 Sendungen im TV, dass ihr das das auch ohne...
Und mittlerweile machen wir das ja auch weltweit. Vorher waren wir ja bei so einem Regionalsender, ne?
Stimmt, genau. Ja, so ein kleines Regionalsender. Genau, muss man nicht haben.
Ja, und wir haben ja unsere Zuhörer in der ganzen Welt, Australien, Afrika, Vereinigten Staaten, Südamerika, Europa sowieso überall. Also wo das alles herkommt, Rotchina aus Korea und so weiter. Das ist manchmal, denke ich mir, wie kommen die Leute eigentlich dazu, uns zu hören von dort? Aber sie tun es und sie schreiben uns.
Aber ich habe noch eine Frage, dieser Exzellenzpreis, was ist das? Ist das der European Podcast Award?
Das ist nicht der European Podcast Award im normalen Sinne, weil ihr wirklich nicht reinpasst in diese ganzen Kriterien. Ja. Und man würde den anderen Unrecht tun, wenn man euch, ihr hättet ihn sonst gewonnen, mit weitem Abstand, in jeder Beziehung. So, und da haben wir gesagt, das weiß nun auch jeder hier in Deutschland, dass ihr hier, wie man neudeutsch sagt, Benchmarks setzt, mit all euren Dingen drumherum, das Forum, die Seite, alle die Diskussion, die Art und Weise, wie ihr es macht. Und deswegen haben wir gesagt, nein, das ist wirklich Exzellenz. Nicht nur in den Inhalten, nicht nur in der Regelmäßigkeit, in dem gesamten Umfang, was ihr kommunikativ drumherum bietet. Ich finde, es ist auch exzellent, dass hier nicht, ich sag das jetzt mal so ein bisschen salopp, Jungspunde kommen, sondern eben auch die Golden Ager mal zeigen, wo hier der Hammer hängt.
Ja.
Das ist ja, in Wahrheit ist ja das der Grund, weswegen ihr da bei diesem Regionalsender da irgendwann abgeschaltet worden sind, nachdem wurde die, entschuldigt mal, die alten Säcke, wollen wir nicht mehr.
Fiel mir gerade ein, als du das so höflich umschrieben hast. Ich habe gedacht, eigentlich müsste ich ja eingreifen.
Ja. So, auf jeden Fall vielen Dank. Wir sind auch schon am Ende der Sendung angekommen, soweit ich weiß. Und jetzt gehen die Daumen nach oben, diesmal für den European Podcast, und dass die Abstimmung gut gelöst wird. Mit 11 Jurys muss man zusammenarbeiten. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Und zicke-zacke, hoi, hoi, hoi. Und bei dir?
E-Büb, wie immer. Immer ein Bit übrig behalten.
Und bei mir kein Büb.
Tschüss, Uli.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.